Herr Kickl traut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden, und er will diese Verantwortung.
Es könnte sein, dass Österreich bald einen rechtsextremen Kanzler bekommt.
Ich habe ihn daher beauftragt, dass er Gespräche mit der ÖVP zur Bildung einer Bundesregierung aufnimmt.
Der Bundespräsident hat das Zepter an die FPÖ übergeben.
Österreich wird anders sein.
Das sagt Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel.
Da werden Dinge jetzt zu Bruch gehen, die nicht so schnell wieder aufzubauen sind.
Sie forscht zur FPÖ und zu rechtsextremen Gruppierungen und kann uns sagen, wohin Österreich sich bald entwickeln könnte und ob uns in Deutschland mit der AfD womöglich was Ähnliches droht.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News nehmen wir uns jeden Tag ein aktuelles Thema raus und packen das für euch aus. Wir schauen uns an, was es für einzelne Menschen konkret bedeutet und ordnen das Ganze auch ein. Heute ist Montag, der 6. Januar, und seit dem Nachmittag ist klar:
Deutschlandfunk Nova. Nachrichten.
In Österreich hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen der rechtspopulistischen FPÖ den Auftrag erteilt, eine Regierung zu bilden. Damit könnte zum ersten Mal ein FPÖ-Politiker Österreichs Kanzler werden.
Die FPÖ hatte die Nationalratswahlen Ende September 2024 zwar gewonnen, aber weil keine Partei mit ihr koalieren wollte, hatte erstmal die zweitstärkste Partei, die konservative ÖVP, den Auftrag bekommen, eine neue Regierung zu bilden. Die ÖVP konnte sich mit Sozialdemokraten und Liberalen aber nicht einigen und deshalb ist jetzt die FPÖ dran.
Für mich fühlt es sich so an, als würde jetzt jemand wirklich endgültig den Deckel auf die Zweite Republik, auf diese Nachkriegsrepublik Österreich drauf tun.
Das sagt Natascha.
Mein Name ist Natascha Strobel, ich bin Politikwissenschaftlerin aus Wien und ich forsche und schreibe zu Rechtsextremismus.
Natascha beschäftigt sich nicht nur mit der FPÖ, sondern auch mit deren Umfeld. Zum Beispiel der neurechten identitären Bewegung. Über die hat sie schon vor 10 Jahren ein Buch geschrieben.
Mein Motto ist immer, ich möchte sie besser kennen, als sie sich selbst kennen. Und das war mir immer ein Ansporn, sehr genau hinzuschauen, sehr genau zu antizipieren, wie sich die ganze Szene inne- und außerparlamentarisch entwickelt.
Natascha sagt, was da gerade passiert, das ist eine echte Zäsur. Ein FPÖ-geführtes Österreich unter einem Kanzler Herbert Kickl, das würde sich in dieselbe Richtung entwickeln wie Ungarn unter Viktor Orban. Aber ist die FPÖ und ihr Vorsitzender Kickl wirklich so radikal?
Die FPÖ ist eine rechtsextreme Partei. Das ist in der wissenschaftlichen Forschung völlig unbestritten. Herbert Kickl hat die FPÖ noch einmal radikalisiert, weil er nicht einmal mehr den Schein wahrt. Also es war früher so, dass immer wenn es zu Wahlen gekommen ist, die FPÖ dann ein bisschen Kreide gefressen hat und gesagt hat, so schlimm sind wir nicht und wir können auch staatstragend sein. Das macht Kickl nicht. Er distanziert sich nicht von den Identitären, sondern er setzt sogar immer noch eins drauf, hat eine unglaublich gewaltvolle Sprache, redet von Fahndungslisten, die er hat. Also wahrt nicht mal mehr den Schein, tut nicht mal mehr so als ob, sondern sagt ganz offen, wie radikaler ist.
Wenn man jetzt noch nicht so viel von der identitären Bewegung gehört hat, was muss man über die identitäre Bewegung wissen?
Die identitäre Bewegung ist eine Jugendorganisation der neuen Rechten, die faschistische, neofaschistische Inhalte popkulturell verpackt haben, das auf die Straße gebracht haben, mit speziellen Strategien, Aufmerksamkeitsstrategien sehr bekannt geworden sind und maßgeblich die Ideologie und die Strategie des modernen, des aktuellen Rechtsextremismus bestimmen.
Jetzt hast du die Verbindung zur identitären Bewegung angesprochen. Vielleicht da nochmal, wie eng ist die Verbindung zwischen FPÖ und identitärer Bewegung und was bedeutet das auch?
Früher war es so, dass die FPÖ sich immer so distanziert hat und das immer eigentlich so eine Aufgabenteilung war. Die einen bedienen diesen außerparlamentarischen Bereich und die anderen den parlamentarischen Bereich. Und wenn es ein bisschen zu schlimm geworden ist, dann hat man gesagt, naja, das findet man jetzt nicht so gut. Mhm. Das macht Kickl nicht. Kickl spricht ganz offen, dass die Identitären ihren Platz haben. Das ist eine NGO für ihn, das ist eine Bürgerbewegung für ihn und die machen gute Dinge. Das ist ehrlich, denn in der Thematik, inhaltlich, gibt es keinen Unterschied zwischen FPÖ und Identitären. Auch nicht in der Qualität. Die sind gleich radikal, die wollen dasselbe und die benutzen dieselbe Sprache.
In was für einem Land würden FPÖ, aber dann auch identitäre Bewegungen, die Anhänger davon, am liebsten leben? Was für ein Österreich sollte das sein?
Herbert Kickl hat sein Wahlprogramm Festung Österreich genannt. Und genau das schwebt ihnen vor. Das hat in der Begrifflichkeit alles drinnen. Also eine militärische Abwehr, eine kriegerische Abwehr. Sie sehen sich als Krieger gegen wen? Gegen geflüchtete Menschen, aber auch gegen die Welt da draußen, gegen den Einfluss, der davon da draußen kommt. Und hätten drinnen gerne eine statische Gesellschaft, die möglichst reingehalten wird, die niemanden braucht außer sich selbst. Das ist natürlich gegen jede menschliche Lebensweise. Das ist eine Utopie oder Dystopie, je nachdem. Aber es kann auch einfach ganz praktisch nicht funktionieren. Österreich liegt in der Mitte von Europa. Österreich ist Mitglied der EU. Österreich hat seit seinem Bestehen die Welt da draußen gebraucht in all seinen unterschiedlichen Facetten. Das heißt, diese Vorstellung, dass man sich abschotten kann, dass man eine Festung baut und niemanden mehr reinlässt und nach innen hin ein straffes Regiment hält, kann gar nicht erfüllt werden. Und wenn es nicht erfüllt wird, dann wird man Sündenböcke suchen. Und die Sündenböcke wird es dann wieder innen und außen geben. Das ist das Spiel des Rechtsextremismus seit über 100 Jahren. Und wenn man sich da die Historie anschaut, dann kann einem eigentlich nur grauen.
Und da sind dann natürlich also Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete, aber auch andere Minderheiten wahrscheinlich ja das Ziel, ne? Also ich denke jetzt an LGBTQ-Rechte beispielsweise, die unter einer FPÖ ja sicherlich jetzt auch nicht sehr hochgehalten würden, oder?
Absolut. Also Minderheiten sind immer in Gefahr, aber auch Frauen, die ja natürlich keine Minderheit sind in dem Sinne. Das ist diese ganze Diskussion, die wir aus den USA herkommen sehen über Geburtenraten. Wer bekommt Kinder? Warum bekommen die Frauen keine Kinder? Das sind aber auch natürlich alle Kritiker. Das sind Linke, wer auch immer dann die Linken sind. Das wird dann ein sehr weiter Begriff. Das sind Künstler und Künstlerinnen. Aber das sind natürlich auch soziale Minderheiten. Das darf man nicht vergessen, dass dieser Hass sich dann sehr schnell auf suchtkranke Menschen, auf Obdachlose richtet. Und das war immer schon das Gesamtpaket des Rechtsextremismus und historisch auch des Faschismus, dass einem die Sündenböcke nie ausgehen.
Und wir brauchen natürlich Remigration. Ja, selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, was an diesem Wort Schlimmes dran sein soll. Machen wir es dem Orban nach, liebe Freunde. Bauen wir die Festung Österreich.
So klingt Herbert Kickl. Und wir haben nach der Wahl Ende September letztes Jahr auch eine eigene Unboxing-News-Folge zu ihm gemacht. Könnt ihr nochmal in unserem Feed nachhören. Mit ihm und der FPÖ wollte, wie gesagt, eigentlich niemand koalieren. Auch die ÖVP hatte das immer ausgeschlossen. Jetzt ist aber ihr Vorsitzender, noch Bundeskanzler Karl Nehammer, zurückgetreten. Ja, und jetzt zeigt sich die ÖVP mit einem neuen Vorsitzenden auf einmal doch offen, eine Regierung mit der FPÖ zu bilden. Was macht das mit dir, wenn Österreich vielleicht bald einen rechtsextremen Kanzler hat, der das Land umbauen will? Das habe ich Sie gefragt.
Mein Name ist Alex Danic und ich bin Journalistin und Podcasterin aus Wien.
Alex' Eltern sind aus Bosnien-Herzegowina nach Österreich eingewandert und sie feiern heute das orthodoxe Weihnachtsfest. Und an so einem Tag diese Nachricht. Wie geht's ihr damit?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe jetzt schon seit vielen, vielen Monaten darüber gesprochen, dass wir wirklich sehr aufpassen müssen, dass wir Kickl nicht als Kanzler bekommen. Insofern ist jetzt die Überraschung nicht so groß bei mir, aber auf dem Weg jetzt zu meinen Eltern war ich schon so ein bisschen im Schock, weil ich mir halt die Zeit genommen habe, um mir mal alles durchzulesen. Jetzt habe ich gerade die Info gelesen, dass Van der Bellen Kickl den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben hat. Und das macht halt schon was mit einem, wenn man es auf schwarz auf weiß sieht, was jetzt unsere Realität sein wird. Aber ich habe jetzt mit meiner Familie nicht so viel darüber gesprochen, einfach nur, weil ich den Frieden kurz mal bewahren wollte. Ich will es mal kurz sacken lassen und die Gefühle, die ich habe, einordnen. Aber mein WhatsApp explodiert natürlich mit allen Freundinnen, die irgendwie sagen, okay, was machen wir jetzt?
Also, was schreiben die dir so?
sind besorgt. Das sind also reale Ängste, die sich weitestgehend auch auf ihre Eltern beziehen, die halt hier leben. Oder Friends, die Kinder haben, haben total Angst, wie sich das Klima verändern wird für migrantische Personen. Also mein Freundeskreis besteht mehrheitlich aus migrantischen Personen. Und da hat man einfach so Ängste wie, nimmt man uns die Staatsbürgerschaft wieder weg, wenn wir uns nachhaltig integrationsunwillig zeigen, so wie es ja Kickl quasi in Reden und in welchen Ansprachen gesagt hat. Und das bereitet uns eh schon lange schlaflose Nächte, aber jetzt irgendwie fühlt sich die Stimmung so an, als ob sie kurz am Kippen ist.
Also wenn Kickl immer wieder von Remigration spricht, ne, auch von Festung Europa, Festung Österreich, dass da wirklich, ja, du dir, deine Freundinnen, Freunde, euch wirklich Gedanken macht, wie geht's eigentlich mit euch in Österreich weiter?
Absolut. Also Friends mit Kindern machen sich ernste Sorgen, wie ihr Schulalltag aussehen wird, wenn das muslimische Kinder sind zum Beispiel. Wir haben ja jetzt gerade eine Mittelleitner, das ist die Niederösterreich-Chefin, die zusammen mit FPÖ in Niederösterreich regiert, und die meint da jetzt gerade in einem ORF-Interview von wegen, sie müsse Maßnahmen gegen den Islam setzen. Wo ich mich schon frage, also was ist das bitte für eine krasse, menschenverachtende Aussage? Wie fühlen sich all die muslimischen Personen in Österreich? Und dass dann auch ORF hergeht und das einfach ausspielt, finde ich, zeigt auch, wie sich die österreichische Mediengesellschaft weiterentwickelt, nämlich in die Richtung, dass das irgendwie normal ist, dass man das einfach so sagen kann und dass niemand irgendwie hinterfragt, also die Journalistin oder der Journalist hätte sich eigentlich fragen müssen, was sind das für Maßnahmen? Also, dass da auch keine Reflexion passiert ist aus journalistischer Sicht, finde ich auch sehr fragwürdig.
Jetzt ist ja das Thema Migration und auch Rechte von Menschen mit Migrationsgeschichte ein Thema. Du schreibst ja ganz viel auch über LGBTQ-Rechte beispielsweise. Setzt sich da stark für ein. Fürchtest du da auch, dass es da Einschränkungen geben wird, stärker?
Ganz stark. Man weiß ja, wie Kickl zu queeren Personen steht, und das merkt man an seiner Art und Weise, wie er über alternative Familienkonzepte spricht. Das merkt man daran, dass er sagt, eine Familie besteht aus männlichem Vater und weiblicher Mutter. Also es ist schon so ein bisschen der Vibe, wo man sich denkt, wow, das wird noch ziemlich ungemütlich für uns werden. Und ich habe auf Instagram ein wöchentliches Format, das heißt, wie geht's? Da frage ich meine Community, wie es ihnen geht. Und gestern waren die allermeisten Personen, die queer sind, haben geschrieben, dass sie extrem große Angst davor haben, was das für ihre Existenz bedeutet. Mhm. Von daher, diese Angst teile ich auch. Und ich kann wenig mit einer Regierung anfangen, die sagt, dass die Pride-Bewegung keine Bewegung ist, so wie das Kickl sagt, sondern quasi ein paar Hand. Also das ist schon so eine Verachtung in der Wortwahl oder im Ton, dass ich erahnen kann, was das für uns bedeutet. Ja?
Siehst du möglicherweise irgendwelche Konsequenzen persönlich daraus? Sollte es wirklich eine FPÖ-geführte Regierung geben und einen Herbert Kickl als Kanzler?
Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen ein Problem mit Auswanderungsfantasien aus meiner Perspektive, weil ich trotzdem eine weiße Person bin, die sehr gut Deutsch spricht, die Staatsbürgerschaft hat, ja, und auch einfach keine Behinderung. Das heißt, ich habe eh noch eine relativ privilegierte Ausgangslage in all dem, wo ich auch Diskriminierung erlebe. Von daher sehe ich es eher in meiner Verantwortung, dass ich in Österreich bleibe und weiter gegen rechts kämpfe.
Wenn wir mal nach Deutschland schauen. Wir haben ja hier eine AfD, die laut Umfragen die zweitstärkste Kraft werden könnte bei der kommenden Bundestagswahl, hinter der Union. Robert Habeck von den Grünen hat heute Morgen bei den Kollegen im Deutschlandfunk mit Blick auf die Wahl Ende Februar Folgendes gesagt.
Der Blick nach Österreich, einem Land, das uns ja in der politischen Kultur nicht so weit entfernt ist, zeigt, was passiert, wenn man danach nicht mehr bündnisfähig ist.
Er hat also gemahnt. Würde Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel dazu stimmen? Also sollte Österreich ein mahnendes Beispiel für Deutschland sein?
Absolut. Man darf nicht vergessen, es gibt jetzt sehr viele Länder in Europa, die autoritäre Regierungen haben. Aber mit Deutschland steht und fällt Europa. Und wir brauchen ein stabiles Deutschland und im besten Fall auch ein stabiles Frankreich. Wenn wir uns die französische innenpolitische Situation anschauen, dann wird das Frankreich alleine nicht schaffen. Das heißt, Deutschland muss stabil bleiben. Weil wenn Deutschland kippt, dann gibt es kaum noch ein Land, das sich alleine halten wird. Und Malta und Irland alleine, die dann keine rechtsextremen Parteien im Parlament haben, das sind zwar schöne Länder, aber die werden alleine Europa nicht stabilisieren. Mhm. Ja, das ist furchtbar, was in Österreich passiert. Das ist auch wie in jedem anderen Land furchtbar. Aber mit Deutschland würde es fatal werden, sollte da eine rechtsextreme Partei zum Zug kommen.
Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele gerade, ja, sollte FPÖ mit ÖVP koalieren, eine Regierung bilden, sogar unter einem FPÖ-Kanzler? Kann das in Deutschland in den nächsten Jahren auch passieren? Beispielsweise dann eine CDU unter Friedrich Merz mit einer AfD unter wem dann auch immer. Siehst du die Gefahr, dass das in ein paar Jahren hier genauso sein wird? Oder gibt es doch noch Unterschiede?
Es gibt Unterschiede. Das fühlt sich für Deutschland nie so an. Aber auch wenn ich Friedrich Merz reden höre, gibt es da noch andere Episoden, die es bei den österreichischen Konservativen nicht mehr gibt. Also wenn er doch die Einwanderungsgesellschaft noch lobt und sagt, dass die Leute hierher gehören zum Beispiel. Das sind Stehsätze eigentlich, aber das hört man nicht mehr in Österreich. Ich denke tatsächlich nicht, dass Friedrich Merz die Person sein wird. Ich halte es im Endeffekt aber auch egal, ob es er oder sein Nachfolger oder wer auch immer sein wird. Möglich ist es allemal. Alles ist möglich in einer Zeit wie diesen. Und man darf nicht unterschätzen, wie schnell solche Entwicklungen passieren können, wie schnell Parteien bröckeln, in sich zusammenfallen können und wie massiv der Frust von vielen Menschen ist, wie negativ die Zukunftsaussicht von vielen Menschen ist. Und daran muss man arbeiten. Menschen davon überzeugen, dass die Zukunft nicht furchtbar ist und klar skizzieren, wie diese bessere Zukunft eigentlich ausschauen kann.
Würdest du schon sagen, FPÖ, AfD sind schon sehr miteinander vergleichbar?
Ja, die AfD ist noch eine viel jüngere Partei, ist eine viel dynamischere Partei. Die hat viel früher, weil sie die Stärke nicht hatte, zugelassen, dass Leute von außen dazukommen, hat sehr starken Einfluss der identitären Bewegung. Die FPÖ war viel länger eigentlich so eine traditionelle, abgekapselte Partei. Aber in den letzten Jahren haben sie sich sehr, sehr angeglichen.
Ich habe das Bedürfnis, Richtung Schluss hinaus, irgendwas Positives noch mitzunehmen. So irgendwie ein Funken Hoffnung. Ich weiß, das klingt oft abgedroschen, aber es wirkt alles so düster. Gibt es irgendwas? Ich gucke hier gerade aus dem Fenster im Studio, da ist irgendwie so blauer Himmel und die Sonne scheint ein bisschen. Man denkt sich so, ach ja, irgendwie gibt es ja auch gute Sachen da draußen, wenn es nur das Wetter gerade ist. Aber irgendwas muss es politisch doch auch noch geben, oder? Irgendeine kleine Hoffnung.
Ich möchte nie in so einen Fatalismus verfallen. Das brauchen wir nicht, auch den Zynismus nicht. Und wenn es jetzt nur ein Zweckoptimismus ist. Ja. Aber solange man noch was ändern kann, solange muss man darum kämpfen, es positiv zu ändern. Und alles, was von Menschen gemacht ist, kann von Menschen auch verändert werden. Und wir stehen jetzt absolut an einer Wegscheide der Geschichte in Österreich, in Europa, in Deutschland. Aber die Zukunft ist noch nicht ausgemacht. Es muss jetzt, auch wenn es sehr düster ausschaut, es muss nicht jetzt in einem direkten Weg in eine ganz düstere Zukunft gehen. Man muss immer bis zum Schluss darum kämpfen, dass es besser wird. Und ich glaube auch, dass das noch gelingen kann.
Diesen Zweckoptimismus nehme ich auf jeden Fall. Das war Unboxing News für heute. Teilt den Podcast gern, schickt ihn an Freundinnen, Freunde, Familie, wenn die Folge auch hören sollten. Das Team heute, Mintu Tran, Monika Ahrens, Alex Hart und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.